Ja, wir haben das letzte Mal ja mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis begonnen. Wir behandeln das, weil es eine gute Zusammenfassung unseres christlichen Glaubens ist. Ich denke, das ist eine gute Forderung, die der Missionstheologe George Peters hat. Er sagt, eine Gemeinde muss geeint sein. Kann ich dann zweiten? Muss geeint sein durch einen gemeinsamen Glauben. Ich teile gerade noch mal diese Liste aus. Eine gute Zusammenfassung von unserem gemeinsamen Glauben, der uns übrigens auch eint mit der weltweiten Christenheit, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das hängt damit zusammen, dass das schon sehr alt ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis steht nicht in der Bibel, aber Martin Luther sagt, das ist gut zusammengefasst. Da hat jemand aus der Bibel wie ein fleißiges Bühnchen von vielen Blüten zusammengetragen. Finde ich ein schönes Bild. Wir haben das letzte Mal über den ersten Artikel gesprochen. Dann habe ich eine kleine Abstimmung gemacht. Die meisten haben dafür gestimmt. Wir besprechen heute dann auch das Thema Evolution. Ja, denn das ist ja das, der große Gegenentwurf gegen die Schöpfungslehre. Die meisten Deutschen glauben nicht an die Schöpfung. Die glauben an die Evolution. Wie verhalten sich die zueinander? Ich möchte mich dem Thema mit vier Schritten annähern. Ja, ihr seht auf der Rückseite von diesem Blatt, seht ihr vier Überschriften. Einmal von philosophischer Seite, dann von wissenschaftlicher Seite, dann von ethischer Seite und dann von exegetischer Seite. Exegetisch heißt, ich lege mal die Bibel aus, die ersten zwei, drei Verse der Bibel, und dann wird man auch einiges zum Thema lernen. Also zuerst mal von philosophischer Seite. Was ist Evolution? Das ist eine ganz einfache biologische Beobachtung, Erbgut in jeder Zelle vom Menschen ja drin, kann sich verändern. Verändert sich meistens zum Negativen, kann sich zum Positiven verändern und das kann dazu führen, dass eine Art, ein Lebewesen besser angepasst ist an eine Umweltsituation, die sich vielleicht auch mal blöd verändert. Wer verändertes Erbgut hat, überlebt dann besser und die anderen sterben. Und in Zukunft geht nur noch das neue Erbgut weiter, das nennt man Auslese, natürliche Auslese. Gibt's das? Natürlich, das kann man beobachten. Darwin sagte damals noch, Evolution ist zu langsam, man kann sie nicht beobachten, stimmt aber nicht. Ich gebe euch mal das erste Beispiel. Ihr seht da so Finken, ja, von denen ihre Schnäbel, man sieht, die haben unterschiedlich große Schnäbel. Und jetzt war da tatsächlich, die heißen Galapagos, die heißen Darwin-Finken, ja, weil der Darwin mit denen geforscht hat. Was Darwin nicht gemacht hat, der war ja bloß ganz kurze Zeit auf den Galapagos-Inseln. Im letzten Jahrhundert war ein Forscher-Ehepaar dort, die haben alle diese Finken eingefangen, beringt und über 30 Jahre lang beobachtet. 30 Jahre hört sich lang an, wir kommen gleich drauf. Und die haben festgestellt, es kam eine große Dürre auf die Galapagos-Inseln, es gab nur noch große Pflanzensamen, die kleinen sind ausgestorben. Die Finken mit einem kleinen Schnabel, die haben nicht überlebt, weil sie nichts mehr zu fressen hatten. Die mit dem großen Schnabel, die haben überlebt. Und jetzt hat sich da, so funktioniert Evolution. Ja, die einen, die nicht so gut angepasst sind, die sterben und die besser angepassten, die überleben. Das war jetzt ein ganz kleines, das ging bloß um ein paar Millimeter, war der größer. Damit haben die überlebt und damit haben wir ein kleines Beispiel von Evolution beobachtet. Anderes Beispiel gebe ich auch noch, das ist der Birkenspanner. Der Birkenspanner, da hat man zur Zeit der Industrialisierung beobachtet, der wechselt seine Farbe. Ja, warum denn? Birkenspanner heißt so, weil der sich auf die Birkenrinde setzt. Und da seht ihr jetzt mal so ein Bild von einem hellen Birkenspanner. Ursprünglich war der weiß, gesprenkelt, seht ihr auf dem Bild. Wenn der auf der Birkenrinde drauf sitzt, dann sieht der Vogel, der den Essen fressen will, sieht den nicht. Und der weiße Birkenspanner überlebt. Jetzt gab es schon immer Birkenspanner, die haben durch eine Veränderung von ihrem Erbgut, sind die schwarz geworden. Was ist mit denen passiert? Die sind gefressen worden. Die haben eben nicht ihr Erbgut weitergegeben. Jetzt kommt Industrialisierung. Es gibt einen Haufen Ruß. Es gibt ganz viel schwarze Flächen. Auch die Birken werden dunkler. Das ist das rechte Bild. Auf einmal ist der schwarze Birkenspanner geschützt durch seine Farbe und der helle Birkenspanner, der wird gefressen. Und so hat sich diese Art verändert über ein paar Jahre, auch 10, 20 Jahre hinweg. Auch wieder ein kleines Beispiel von Evolution. Also diese Art von Veränderung von Erbgut, die gibt es tatsächlich. Und in diesem Sinne, ja, biologisch gesehen, wissenschaftlich gibt es Evolution. Und diese Beobachtungen sind auch wissenschaftlich. Da kann man nichts dran rütteln. Also bitte nicht vorschnell, die Leute sagen, ha, Evolution gibt's doch gar nicht. Aber wo ist jetzt das Problem? Charles Darwin kam zurück nach Europa. 1859 schreibt er sein großes Werk über die Entstehung der Arten. Das war was ganz anderes. Also er hat naturwissenschaftlich beobachtet, Erbgut kann sich verändern, die Angepassten überleben, die anderen nicht. Jetzt hat er aber in dem Buch was ganz anderes gemacht. Er hat was Interessantes gemacht. Ich mache jetzt hier mal eine kleine Gegenstandslektion. Wer möchte mir helfen? Wenn mal jemand nach vorne kommt. Ich habe hier einen Faden. Ja? Sag mir mal bei dem Faden, dieses kleine Stück sind 30 Jahre Beobachtung. 30 Jahre kann man sehen, 30 Jahre. So lang. Und jetzt kann jemand vorkommen mal und mal diesen Faden nehmen und mal bis ganz nach hinten laufen. Ja, 300 Jahre, 1000 Jahre. Und die Zeit streckt sich immer länger. Und noch weiter, du kannst mal bis Hamburg laufen. Eigentlich. Das sind dann Milliarden von Jahren oder Millionen von Jahren. Also was Darwin gemacht hat, er hat 30 Jahre oder weniger genommen, hat gesagt, es gibt Veränderung. Und dann hat er angefangen, das Millionen von Jahren in die Vergangenheit zurückzuziehen, wie so eine Schnur bis nach Hamburg, bis fünfmal um die Erde rum. Das sind nämlich dann Millionen Jahre. Darf man das? Ich würde sagen, da ist der erste Fehler von der Evolutionslehre. Dankeschön. Er hat es jetzt also ganz weit in die Vergangenheit gezogen, was er da beobachtet hat. Das ist nicht mehr wissenschaftlich, denn der war ja nicht da vor Millionen von Jahren. Der war ja nicht dort. Aber er hat es immer weiter zurückgezogen. Was macht man, wenn man da keine wissenschaftlichen Daten hat? Man orientiert sich an der Philosophie. Ja, was sagt denn die Philosophie vor dem Leben auf der Erde vor Millionen von Jahren? Klar, das war die Philosophie der Aufklärung. Also damals war ja Aufklärung. Und Aufklärung sagte, es gibt kein Gott. Und damit gibt es auch keine Schöpfung. Und das hat der Darwin aber nicht aus der biologischen Beobachtung gewusst oder gedacht, sondern das hat er gedacht, weil das die Philosophie so vorgab. Und dann hat er halt gesagt, ja, Atheismus, es gibt kein Gott. Erbmaterial kann sich verändern. Ich verlängere das einfach endlos in die Vergangenheit. Und also muss das ja entstanden sein. Das ist aber nicht Wissenschaft, das ist Philosophie. Versteht ihr? Das ist Philosophie. Und deshalb spreche ich nicht gern von Evolution, die gibt es wirklich. Evolution passiert vor unsere Augen. Ich spreche gern von Evolutionismus. Das ist eine Philosophie, die geht davon aus, ich brauche Gott nicht mehr, um die Welt zu erklären. Es gab einen französischen Astronomen und Mathematiker, Pierre-Simon Laplace, und der ging zu Napoleon, seinem Kaiser, und stellte ihm das erste Mal ein physikalisches Modell vor, wie die Welt entstanden ist, ohne Gott. Und da sagt Napoleon, weil es ein frommer Mensch war, ja, wo ist denn jetzt Gott in dem ganzen Spiel? Da sagt dieser Naturwissenschaftler, den Gott brauche ich nicht mehr, um die Welt zu erklären. Das sind wir in der Philosophie, das ist nicht mehr Wissenschaft, sondern Philosophie. Und dieser Gedanke hat auch Darwin geleitet. Also er geht davon aus, es gibt keinen Gott, also muss es durch Evolution entstanden sein. Das ist aber keine Wissenschaft, versteht ihr? Es wird immer so hingestellt, Evolution ist Wissenschaft, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist einfach auch eine Philosophie. Also jeder Mensch, der will, der darf daran glauben, an diesen Glauben von der Evolution oder Evolutionismus. Das darf jeder glauben, aber bitte nicht sagen, das ist Wissenschaft. Na, unsere Jungen, unsere Kinder und auch wir kommen manchmal in Schwierigkeiten, dass man sagt, ja, Evolution ist Wissenschaft und euer Schöpfungsdings, euer Schöpfungsmythos, das ist nur Glaube. Aber das stimmt nicht. Das sind beides Glaube. Ja? Keiner war dabei vor Millionen von Jahren. Oder vor Tausenden von Jahren, ist ja egal wie lang. Keiner war dabei. Unsere Kinder in der Schule wird vorgegaukelt, was heißt unsere Kinder, mir ist es auch vorgegaukelt werden, Evolution ist Wissenschaft und das stimmt nicht, das ist Glaube. Was machen wir im Gespräch mit Menschen, die uns für dumm verkaufen, weil wir nicht an die Evolution glauben? Wir bleiben ganz entspannt. Die dürfen glauben, was sie wollen. Glauben muss man der Philosophie vom Evolutionismus ohnehin, denn der arbeitet mit Zufallszahlen. Die sind ja gar nicht möglich. Gell, der Fink, dieser Darwin-Fink, der hat ja nicht nur einen Schnabel. Irgendwann mal haben sich nach der Evolution hohle Knochen entwickelt. Alle anderen Lebewesen, die nicht geflogen sind, haben massive Knochen. Die Flugtiere haben hohle Knochen, damit sie überhaupt fliegen können. Wie hätte das passieren sollen? Und so weiter. Das sind ja ganz viele Systeme. Und dann ist ja noch nicht erklärt, dass die Lunge von einem Vogel anders funktioniert als die von Menschen oder von Landtiere. Da ist noch nicht erklärt, wie ein Auge funktioniert oder ein Gehör. Da ist noch gar nichts erklärt. Da ist ja nur der Schnabel beobachtet. Und das ist danach so ein Mega-Zufall, dass man sagen muss, da muss schon dran glauben. Und vor allem, Darwin geht ja nach ganz an Anfang zurück und da muss eine einzelne Zelle entstanden sein. Wie die entstanden sein soll, weiß kein Mensch. Das wird einfach nur zusammen fabuliert. Das ist keine Wissenschaft. Dafür gibt es keine Beweise. Erster Punkt. Also Evolutionismus ist eine Philosophie, ist ein Glaube, den man glauben muss. Ja. Nicht verrückt machen lassen, wenn Leute sagen, das wäre wissenschaftlich. Ist es nicht. Entspannt bleiben, das ist das wichtige Thema, ja, in der Diskussion mit so Leuten. Zweitens, wir nähern uns dem Thema von wissenschaftlicher Seite. Da habe ich jetzt so eine komplizierte Tabelle aufgebaut, die erkläre ich jetzt. Was ist denn Wissenschaft? Das ist ein Riesenforschungsfeld, da gibt es hunderte von Wissenschaftlern, die ihr ganzes Leben nur darüber forschen, was ist Wissenschaft? Ja, wir denken da an Mikroskop und Reagenzglas und Physik und sowas. Das ist ja nicht Wissenschaft, das sind ja nur die Tools. Was ist Wissenschaft? Ich erkläre es mit einem Modell. Also eine Wissenschaft beginnt mit einer Behauptung. Ja, da merkt jemand, ein Wissenschaftler, was und denkt, ha, das könnte so sein. Er macht eine Behauptung. Für die, die es gern lateinisch wollen, ein Postulat. Er behauptet was. Unbegründet, muss man nicht begründen. Und was macht er jetzt? In ganz wenigen Fällen gibt es dafür Beweise. Das ist die ganz linke Spalte, wenn er die mal anguckt. Beweise. Ich habe also Beweise, meine Behauptung ist richtig. Und dann geht es einen Schritt weiter. Wenn ich Beweise habe, dann habe ich eine Wahrheit. Die allerwenigsten Sachen auf der Welt funktionieren aber so einfach. Auch in der Wissenschaft nicht. Deshalb habe ich da gleich die nächste Spalte. Die nächste Spalte fängt auch mit einer Behauptung an. Es gibt keine Beweise. Für die meisten Sachen auf der Welt gibt es keine Beweise, sondern Hinweise. Oder wer das andere Wort lieber mag, Bezeugungen. Ja, wie so ein Fingerzeig, ein Zeugnis. Schau mal, das könnte schon so sein. Und dann sammelt man diese Hinweise und irgendwann mal sind es ganz viele. Jetzt muss man noch was machen. Weil man keine Beweise hat, muss man noch ein Experiment machen. Man muss das mit einem Experiment beweisen. Ja? Einen Test. Und dann hat man auch eine Wahrheit. Aber das ist jetzt keine Wahrheit, wie wenn man Beweise hat. Das ist eine vorläufige Wahrheit. Denn morgen könnte man ja andere Hinweise finden und dann muss man das wieder über den Haufen werfen. Die meisten Wahrheiten, auch in der Wissenschaft und auch in der Naturwissenschaft, sind dieser Natur. Wir haben früher immer gedacht, die Materie wäre fest. Heute hören wir fast jeden Tag neue Entdeckungen aus der Physik, dass die Materie überhaupt nichts Festes ist. Dass das nur eine Energieform ist. Das ist nichts Festes hier. Also so verändert sich das laufend. Oder man hat gedacht, das Licht ist eine Welle oder ein Teilchen. Und jetzt heute weiß man, das ist noch mal was anderes. Das kann hin und her gehen. Also Wahrheiten sind, die meisten sogenannten Wahrheiten sind vorläufige Wahrheiten. So, jetzt wenden wir das an. Wir haben zwei Behauptungen. Die einen sagen, es gibt Gott. Dann stimmt es auch mit der Schöpfung. Ja? Es gibt Gott. Und die anderen, das sind die, die an die Evolution glauben, die sagen, es gibt Gott nicht. Christen sagen, es gibt Gott. Die anderen sagen, es gibt Gott nicht, die Atheisten. Kann man das beweisen, dass es Gott gibt? Nein, kann man nicht beweisen. Ein Gott, den man beweisen könnte, wäre nicht der Gott der Bibel. Denn der Gott der Bibel ist außerhalb von der Schöpfung, ja, und ist deshalb nicht beweisbar. Ja, dann müssen wir einen zweiten Weg gehen. Das ist jetzt die vierte Spalte. Wir gehen also den zweiten Weg und wir schauen, gibt es Hinweise oder Bezeugungen dafür, dass es Gott gibt? Natürlich, ohne Zahl, ist ja unübersehbar. Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Der letzte Satz ist am allerwichtigsten. Wo kommt denn in einer Evolutionswelt ohne Sinn und Zweck Freude her? Ein Evolutionist kann keine Freude empfinden, vielleicht Spaß, aber Freude, allein die Existenz von Freude ist ein Hinweis auf einen Gott. Also Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, auch das war das Apostelgeschichte-Zitat, das andere von Römer, was man von Gott erkennen kann, ist allen Menschen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Die ganze Schöpfung ist ein millionenfacher Hinweis auf den Gott, der das gemacht hat. Das sind keine Beweise, gell? Also weil es so viele Sterne gibt und weil das so schön ist oder weil es verschiedene Tiere gibt und so, gibt es einen Gott, so rum nicht. Das sind keine Beweise, das sind Hinweise. Es gibt noch mehr Hinweise. Also die Bibel ist ein riesengroßer Hinweis darauf, dass es einen Gott gibt, der das eingegeben haben muss. Da stehen 6000 Prophezeiungen drin, die alle in Erfüllung gegangen sind. Da muss ein Gott sein. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Versteht ihr? Ganz viele Hinweise, wo man sagt, das kann anders gar nicht sein. Und dann schaut mal, wie Gott Menschenleben verändert mit seiner Macht, wie Menschen neu geboren werden und wie gebundene Menschen, Menschen in Sünde frei werden, wie es möglich wird, dass Liebe zwischen Menschen herrscht und Vergebung. Das sind doch alles Hinweise auf Gott. Das ist doch menschenmöglich, das ist doch gar nicht menschenmöglich. Jetzt kommt doch der Schritt, wir müssen jetzt noch den Test machen. Was ist der Test? Der Test ist, dass ein Mensch sich darauf einlässt und anfängt, mit Gott zu reden und mit Gott zu leben und seine Macht in seinem Leben zu erleben. Gott konkret um Sachen bittet, gibt ganz viele Zeugnisse, wo Menschen sagen, Gott, wenn es dich gibt, ich glaube, dich gibt es, ich weiß es nicht, dann lass doch das und das passieren, dass ich auch glauben kann. Und es passiert und Menschen kommen zum Glauben. Das ist der Test. Und was haben wir dann? Wir haben eine vorläufige Wahrheit, aber die ist so bombensicher, dass ich mein Leben draufsetzen kann. Es spricht bis heute nichts dagegen, dass es Gott gibt. Jetzt kommt die andere Aussage vom Atheismus. Es gibt Gott nicht. Das ist einfach eine gültige Aussage, das darf man so sagen. Also wenn euch jemand sagt, es gibt Gott nicht, dann kann man sagen, ja, es ist deine Behauptung. Dein Postulat, bitteschön, das muss man ernst nehmen, auch wenn Leute das sagen. Dann frage ich, gibt es dafür Beweise? Ja, da kommen sie und sagen, ja, der Immanuel Kant, der hat die Gottesbeweise widerlegt. Hat er ja, zu Recht, das war auch gut so. Da gab es also Leute im Mittelalter, die haben gemeint, man kann Gott beweisen. Dass es Gott gibt, beweisen, das ist völlig falsch, das geht nicht. Und Immanuel Kant hat es widerlegt. Aber mit der Widerlegung von Gottesbeweise ist ja die Nicht-Existenz von Gott noch nicht bewiesen. Da ist ja nur bewiesen, dass man Gott nicht beweisen kann. Also ist auch falsch, ne? Also dafür, dass es Gott nicht gibt, gibt es keine Beweise. Ja, dann fragen wir jetzt, letzte Spalte, gibt es Hinweise dafür, für die Nicht-Existenz Gottes? Das wird schwierig. Versucht es mal Atheisten zu fragen, warum glaubst du, dass es Gott nicht gibt? Ja, da kommen so Sprüche wie, ja, das kann kein Gott der Liebe sein. Kann man sagen, ja, kann sein, wenn du das so definierst. Aber ein Beweis oder ein Hinweis dafür, dass es Gott nicht gibt, egal wie er sein soll. Das tiefste Problem vom Atheismus, was es nicht gibt, kann man nicht beweisen, dass es das nicht gibt. Es geht nicht. Da gibt auch keinen Hinweis dafür, dass es was nicht gibt. Versteht ihr? Wenn es was nicht gibt, kann man auch nicht einen Hinweis haben, dass es das nicht gibt. Das geht logisch nicht. Und das ist das Problem vom Atheismus, das wissenschaftliche Problem, dass er rundweg unwissenschaftlich ist. Der Schöpfung, der Glaube an einen Gott, den kann man wenigstens auf diesem zweiten Weg Hinweise finden, ohne Zahl, unendlich viele. Für die Nicht-Existenz Gottes gibt es keine Hinweise. Und somit widerlegt sich der Atheismus eigentlich selber und damit auch die Evolution. Die Evolution ist vom Tisch, wenn der Atheismus vom Tisch ist. Also was macht man im Gespräch mit Atheisten? Auch da bleiben wir ganz entspannt. Wir brauchen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, die dürfen glauben, was sie wollen. Das machen wir übrigens auch. Jeder Mensch darf glauben, was er will. Aber wir fragen sie mal ganz neutral, wie sie das beweisen wollen, dass es Gott nicht gibt oder wo sie da Hinweise dafür finden. Und dann merken sie vielleicht, ups, stimmt nicht. Und der nächste Schritt können wir nicht machen. Jetzt haben wir den Zweifel in ihr Herz gesät. Und jetzt muss der Heilige Geist sie weiterführen, dass sie zugeben, ich war falsch und dass sie diese Beweise, diese Hinweise auf Gott in der Schöpfung sehen und ihr Denken ändern. Das kann nur der Heilige Geist. Wir können niemand vom Atheismus überzeugen. Wir können nur Zweifel sehen. Und dann müssen wir abwarten, wie ehrlich die Menschen sind, wie Gott in ihnen wirkt. Das war jetzt die wissenschaftliche Seite. Also ihr merkt, im Gespräch mit Atheisten braucht man sich gar nicht mal schwitzen. Also das ist so hirnrissig, wissenschaftlich gesehen. Ganz entspannt bleiben. Jetzt gehen wir zur ethischen Seite. Also wir haben bei den Birkenspannern, das sind da oben diese Schmetterlinge, haben gesehen, wie natürliche Auslese funktioniert. Das ist brutal. Also wer sich anpasst, überlebt. Wer sich nicht anpasst, der wird gefressen, der stirbt. Manche Menschen finden das grausam. Konsequente Anhänger von der Evolution oder Evolutionismus, die finden das gut. Die sagen, das ist doch gut. Das Starke lebt weiter und das Schwache wird gefressen. Das ist doch gut. Sonst geht das Schlechte ja weiter. Sonst gibt es ja keine Höherentwicklung. Also mich ja schockiert das, gell, wie damals Corona diskutiert wurde, wie Biologen, also Leute, die an Evolutionismus glauben, sagten ganz entspannt, die Stärksten werden es überleben und der Rest wird halt sterben. Und dann sterben halt mal ein paar Millionen, ist doch egal, die Rasse geht weiter, die entwickelt sich dadurch höher. Ganz eiskalt sagen die das, ja. Und das ist dann der ethische Grundsatz vom Evolutionismus. Fressen oder gefressen werden. Oder wie es im Japanisch heißt, das Fleisch der Schwachen ist das Fressen der Starken. Das ist der ethische Grundsatz vom Evolutionismus. Also menschliche Werte wie Barmherzigkeit, Rücksicht oder etwa die unantastbare Würde eines jeden Menschen hat da keinen Platz. Da geht's knallhart, der Starke muss überleben, damit die menschliche Rasse stärker wird und der Schwache muss weg. Schon bald nachdem Darwin dieses Buch geschrieben hat, über die Entstehung der Arten, da gab es einen englischen Soziologen, einen Gesellschaftswissenschaftler, Herbert Spencer. 1884 hat er den Begriff geprägt, Survival of the Fittest, Überleben der am besten Angepassten, der Fittesten, die überleben. Und der hat es in der Wirtschaftskunde gebracht. Wirtschaft, das waren Wirtschaftler auch, ja. Also man hat vom Herbert Spencer eine Wirtschaftstheorie. Das ist Begründung vom liberalen Kapitalismus. Die starken Firmen überleben und die kleinen gehen kaputt. Ist doch gut, so wird die Wirtschaft immer stärker, lass die Kleinen doch verrecken. Das war bei Herbert Spencer, ne? Spencer hat ganz, wir sind hier bei den Engländern, gell? Wir sind nicht bei den deutschen Nazis, wir sind bei den Engländern. Darwin, Spencer und gleich nachher nochmal einer. Spencer widerspricht allen Gesetzen der Unterstützung der Schwachen und Kranken. Der sagt, wir sind doch blöd, wenn wir schwache und kranke Menschen unterstützen. Leben die ja weiter, die sind genetisch schwach. Und das steht ja dann der Höherentwicklung der menschlichen Rasse im Weg. Die vermehren sich wie die Mäuse. Bloß weil wir sie unterstützen, lass sie doch sterben, dann werden die Starken, die vermehren sich weiter. Er sagt, das ist eine unnötige Verzögerung der Ausmerzung der Schwachen. Schon hart, gell? Herbert Spencer. Ende vom 19. Jahrhundert kommt jetzt noch mal jemand. Ich weiß nicht, warum der einen Sir bekommen hat in England, Sir Francis Galton. Ein Verwandter von Darwin. Der zielt auf die Verbesserung der menschlichen Rasse durch die Säuberung der Gesellschaft. Hört ihr das? Das sind Nazisprüche, aber nicht in Deutschland, in England. Säuberung der menschlichen Gesellschaft von Unerwünschten. Wir brauchen eine bessere Menschheit. Du stellst eine Frage. Das sind, und jetzt kommt danach, ich sage dann gleich den Ausdruck, was das für Leute sind. Nicht Evolutionisten, sondern, kommt gleich. Also er sagt, wir müssen die Gesellschaft säubern von Unerwünschten, damit wir eine bessere Menschheit erhalten. Was ist die bessere Menschheit? Hat die britische Elite. Das war nicht ganz da. Das ist der Höhepunkt der Menschheit und die müssen weiterleben und die anderen nicht. Und dann sagt er, also Wohlfahrteinrichtungen würden nur dem zahlenmäßigen Überhandnehmen minderwertiger Menschen dienen. Das ist der Begründer von der Eugenik. Ja, das ist ja nachher ein ganz wichtiger Spruch beim Hitler. In Kalifornien wurden Schwachsinnige zwangssterilisiert in dieser Zeit, Anfang vom letzten Jahrhundert. Da kommt es jetzt auch zur Vermischung mit der Rassenlehre. Jetzt wird es radikalisiert. Und wir nennen diese Art von der Anwendung von Darwin, ja, Evolutionismus, auf die Ethik, das nennen wir Sozialdarwinismus, ein auf die Gesellschaft angewendeter Darwinismus, Sozialdarwinismus. Und bei uns klingelt jetzt ja als Deutsche, gell, bei uns Deutschen klingelt jetzt ja alles, das sind ja Nazisprüche. Einer der schlimmsten Vertreter vom Sozialdarwinismus war natürlich Adolf Hitler. Und jetzt interessant, der war ja inhaftiert, ja, nach dem Münchner Putsch, nach dem Brauhausputsch, war der inhaftiert 1923, 24. Und da hörte der von den Sterilisationsgesetzen von Kalifornien, der las die Werke vom Sozialdarwinismus, von diesem Briten Sir Francis Galton, das hat er gelesen, Eugenik. Und hat es bei dem geklickt. Hitler nimmt also diese angelsächsischen Ideen auf vom Sozialdarwinismus, setzt die um, sagt, ja, Juden, Roma, Polen, Russen, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, die sind alle minderwertig, der Dreck muss weg. Weiterentwickeln muss sich die einzige Herrenrasse, die das Recht hat, sich durchzusetzen. Nur die darf überleben, die Arierrasse. Er war ja auch keiner, gell? Also, er war ja definitiv kein Arier. Er war weder groß gewachsen, noch blond, noch blauäugig. Aber das hat bei ihm geklickt. Und damit hat er das gerechtfertigt, dass man die anderen alle umbringt. Das ist Evolution. Evolutionismus und Sozialdarwinismus. Das ist eine Ethik, die ist zum Kotzen. Ja. Der Höhepunkt von dem allem war dann am 19.03.1945, erließ Hitler den sogenannten Nero-Befehl. Ja, Nero hat Rom angezündet, deshalb Nero-Befehl. Hitler hat gesagt, wenn wir verlieren, dann gibt's verbrannte Erde. Da wird alles in Deutschland zerstört, alle Häuser, alle Städte abgefackelt, alle Brücken zerstört, alle Straßen rausgerissen, alle Kulturgüter. In Berlin haben sie händeringend im Orchester die Instrumente irgendwo noch gehortet und heimlich weggeschafft, damit es nicht alles zerstört wurde. Der Albert Speer hat sich dagegen eingesetzt, hat gesagt, mein Führer, also das geht gar nicht. Das geht doch nicht, du kannst doch nicht alles kaputt machen. Bitte mach das rückgängig, ja. Und da hat Hitler erklärt, wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Denn das Volk hätte sich als das Schwächste erwiesen und das muss dann weg. Und das muss dem stärkeren Ostvolk dann Platz machen. Das Stärkere muss überleben. Und das sind dann eben nicht wir. Was nach dem Kampf übrig blieb, es seien ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten, die seien gefallen. Und das ist die Ethik von Evolution oder Evolutionismus. Das muss man halt auch sehen. Es ist interessant, dass die meisten Menschen glauben heute ja an die Evolution oder Evolutionismus. Von der Ethik dahinter wollen sie aber nichts zu wissen haben, wollen sie nichts wissen. Mit der wollen sie nichts zu tun haben. In ethischen Fragen orientieren sie sich lieber an christlichen Werten wie Barmherzigkeit und Liebe. Barmherzigkeit und Liebe gehören nicht zu Evolutionismus. Da bist du dumm, wenn du Barmherzigkeit übst. Übrigens, in Indien, Karma, Weiterentwicklung, das ist auch eine evolutionistische Philosophie. Da sagt man auch, du darfst einem armen Menschen nicht helfen. Du bist dumm, wenn du einen, der in der Straße da vor sich hinstirbt, auch nur einen Becher Wasser gibst. Keine Barmherzigkeit, gnadenlos. Das ist Indien auch. Liebe und Barmherzigkeit gibt's nur in einer Ethik, die von Gott inspiriert ist. Also im Gespräch mit Evolutionisten können wir nach der Ethik ihres Glaubens fragen. Ganz entspannt, wir brauchen mit Evolutionisten nicht streiten. Wir sagen einfach nur, was ist denn deine Ethik? Und wenn sie dann sagen, ja, Würde des Menschen und sowas, bla bla, dann muss man sagen, ja, das kommt von Gott. Ja, aber gibt es keinen Evolutionismus. Und dann hinweisen auf den Sozialdarwinismus. Also ich habe da die erstaunlichsten Ergebnisse gesehen in Menschen, dass sie sagen, oh je, da liege ich ja falsch mit meinem Evolutionismus, das will ich ja eigentlich gar nicht. Ganz kurz noch eine exegetische Bemerkung. Wir schauen uns den ersten Vers aus 1. Mose 1 oder die ersten Verse aus 1. Mose 1 genauer an. Exegese heißt, wir legen sie aus. Diese Verse antworten der folgenden schweren Frage: Wie kann das sein, dass das Universum nur 6000 Jahre alt ist? Nach der Schöpfungslehre, wie es in der Bibel erzählt wird oder wie viele Christen das so glauben. Ja, vor 6000 Jahren ist die Erde von Gott geschaffen worden. Aber das Licht der Sterne, das bei mir sehen, die Sterne, die wir sehen, Lichtgeschwindigkeit und so, die sind ja so weit weg, dass das Licht Jahrmilliarden braucht hat, um zu uns zu kommen. Wo sind die Jahrmilliarden, wenn ich bloß 6000 Jahre habe Schöpfung? Das geht ja gar nicht auf. Da kommt man dann schon ins Stottern. Also die Wissenschaft sagt meiner Meinung nach unanfechtbar, das Licht ist Jahrmilliarden unterwegs. Viele Christen glauben, wir haben ein junges Universum von nur 6000 Jahren. Wie kann das sein, dass unsere Versteinerungen auf der Erde auch Jahrmillionen alt sind? Also fossile Brennstoffe oder was weiß ich, Saurierknochen, die sind doch viel älter als 6000 Jahre. Wie kann das sein? Das sind schwere Fragen. Da muss man eine Antwort drauf haben. Das ist ganz wichtig. Wenn es nicht um uns geht, dann doch um die anderen Menschen. Woher kommt das Universum? Aus dem Urknall? Nee, sagen viele Christen, kein Urknall, es kommt aus Gottes Hand. Die Astrophysik spricht für einen Urknall. Das Universum breitet sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit aus. Da muss es irgendwann mal einen Knall gegeben haben, ja? Jetzt müssen wir hier ganz genau lesen, was der biblische Text eigentlich sagt. Ich denke, da haben wir uns ein bisschen ins Knie geschossen, weil wir falsch übersetzt haben. Ich lese mal so vor, wie wir es in allen Bibelübersetzungen haben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Diese Übersetzung ist falsch. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ich kann es nicht, es hat keinen Wert, ich kann es vom Hebräischen her ableiten, das ist ganz einfach eigentlich. Eigentlich muss es heißen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann wurde die Erde wüst und leer. Versteht ihr, das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Die wurde wüst und leer. Also wir haben eine ganz allgemeine Aussage. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Himmel und Erde meint hier nicht den Himmel, wo die Engel wohnen, sondern das Universum und unsere Erde. Alles. Das ist ein anderes Wort für alles. Alles, was es gibt, schuf Gott am Anfang. Wie er das machte, ist nicht gesagt. Gell, dass Gott nachher die Tiere macht und den Menschen aus Erde und so, das ist alles sehr genau beschrieben. Aber der erste Satz beschreibt nicht, wie Gott schafft. Das Christliche, in der christlichen Dogmatik spricht man ausdrücklich von der Schöpfung aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Aus dem Nichts, da ist nichts und ist was da. Wie? Weiß keiner. Das ist genau das, was die These vom Urknall sagt. Ja, da ist nichts und dann ist auch gewaltig was da. Also das ist ja ein dramatisches Ereignis, es ist alles da. Ich persönlich glaube, dass der erste Satz von der Bibel nicht widerspricht von der Urknalltheorie. Die Urknalltheorie beschreibt bloß, wie das gekommen ist. Wer da geknallt hat, wird ja nicht gesagt. Das muss ja also hyperintelligent gewesen sein. Wenn man das Universum anschaut, wir entdecken heute im Universum Wunder, die übersteigen bei weitem alle Tierwunder, die wir auf unserer Erde haben. Das ist nicht einfach bloß nix, das Universum. Das ist ein gigantisches Wunder. Da ist ein Architekt dahinter. Das ist also der erste Satz der Bibel. Und jetzt lesen wir weiter. Und dann wurde die Erde wüst und leer. Hier ist nun ausdrücklich die Erde genannt. Nicht die Himmel und Erde, sondern unsere Erde, unser Planet Erde. Jetzt steht der im Fokus. Wie wurde der wüst und leer? Wird nicht gesagt. Es wird nur gesagt, der wurde wüst und leer. Jetzt aber hallo, wenn Gott was schafft, ist es wunderbar und gut und Licht und Ordnung und nicht Chaos. Wüst und leer, das steht im Hebräischen Tohu Wabohu, das kennen wir im Deutschen ja. Im Griechischen steht Chaos, kennen wir auch. Gott schafft kein Chaos. Gott schafft Gutes. Was Gott schafft, ist gut. Ich glaube, dass das ganze Universum in 1. Mose 1, Vers 1 eine wunderbare Licht, wunderbare Schöpfung war. Und dass das Ganze, glaube ich jetzt mal, da war ja keiner dabei, dass das Jahr Milliarden wunderbar existierte und webte und lebte und Gott lobte und pries. In der Bibel steht, die Morgensterne, die anbeten Gott. Das ist doch nicht wüst und leer. Das ist doch was ganz anderes, was da passiert. Und dann ist eine Katastrophe passiert. Die Erde, unsere Erde, wurde wüst und leer. Manche denken, das war der Fall von Satan. Darf man glauben, in der Bibel gibt es dafür keine Bibelstellen. Es gibt ein paar, die muss man weit herholen, also Finger weg. Es gibt keine Beweise dafür. Es ist ein Denkmodell, dass man sagt, Satan ist gefallen und hat die Erde zerstört in diesem Zug. Und jetzt fängt eine neue Geschichte an. Jetzt fängt auf dieser Erde an, 1. Mose 1, Vers 3. Das ist aber nicht in dem Sinne Schöpfung, sondern das ist eine Wiederherstellung von dieser kaputten Erde. Und das glaube ich, dass das vor 6000 Jahren stattfand, bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass das in 6 Tagen abgeschlossen war. Meiner Meinung nach tut jede andere Deutung vom Bibeltext, dem Bibeltext Gewalt an. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir schauen in die Zeitung, wir sehen Ergebnisse, Forschungsergebnisse aus der Astrophysik, aus der Physik. Und wir staunen über die Größe und das Alter vom Universum. Wir staunen einfach nur. Wir nehmen das dankbar an. Und da ist Gott und er ist davor auch. Und er hat alles gemacht. Er hat das alles gemacht, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Die Bilder, die Erkenntnisse aus der Astrophysik, die machen unser Bild von Gott nicht kleiner, sondern nur größer. Wir staunen noch mehr über Gott. Und wir schauen unsere Erde an und denken, so kluge Ökosysteme und so wunderbare Tiere und alles, das hat Gott in 6 Tagen aus dem Ärmel geschüttelt. Ist doch wunderbar. Das widerspricht also der Astrophysik in gar keiner Weise. Wir ehren Gott, den Schöpfer, indem wir die Schöpfung erhalten, so gut wie möglich. Nachhaltigkeit ist ein christliches Thema, weil es um Schöpfung geht und unser Gott ist der Schöpfer. Wir ehren Gott, den Schöpfer, nicht dadurch, dass wir mit Evolutionisten rumstreiten. Damit ist nichts gewonnen, gell? Ist auch völlig unnötig. Sondern wir setzen diesen christlichen Schöpfungsglauben um, indem wir die Schöpfung ehren und vor allem Gott dadurch ehren, der das alles gemacht hat.